Und Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der gerne redet. Und du hast zu uns gesprochen in deinem Wort. Und wir beten, dass du dein Wort uns heute aufschließt. Und dass du in unsere Herzen sprichst, so wie wir es brauchen. Amen. Ich möchte gern mit euch lesen, Apostelgeschichte, Kapitel 18. Und zwar die Verse 1 bis 23. 1 bis 23, also so drei Viertel vom Kapitel ungefähr. Ich lese hier auch der neuen Genfer Übersetzung. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Die beiden luden Paulus zu sich ein und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Als dann Silas und Timotheus von Mazedonien kommend in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte: Ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab wende ich mich an die Nichtjuden. Er verließ die Synagoge und verkündete das Evangelium von da an bei Titius Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. In der Folge kam kein Geringerer als Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn, er und alle, die in seinem Haus lebten. Auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. So kam es, dass Paulus 1,5 Jahre in Korinth blieb und in dieser ganzen Zeit unterrichtete er die Menschen in der Botschaft Gottes. Nachdem Gallio Prokonsul der Provinz Achaia geworden war, verabredeten sich die Juden zu einer gemeinsamen Aktion gegen Paulus. Sie schleppten ihn vor den Richterstuhl auf dem Gerichtsplatz und erklärten: Dieser Mann verführt die Leute dazu, Gott auf eine Weise zu verehren, die gegen das Gesetz verstößt. Paulus wollte gerade zu einer Entgegnung ansetzen, als Gallio zu den Anklägern sagte: Werte Juden, wenn es sich hier um ein Verbrechen oder ein böswilliges Vergehen handeln würde, wäre es meine Pflicht, auf eure Klage einzugehen. Da es aber lediglich um Begriffe und Namen geht und die Streitfrage alle mit eurem eigenen Gesetz zu tun haben, müsst ihr selbst sehen, wie ihr damit fertig werdet. Ich jedenfalls bin nicht gewillt, in solchen Dingen ein Urteil zu fällen. Damit ließ er sie vom Richterstuhl wegführen. Sie waren noch auf dem Gerichtsplatz, da fiel die Volksmenge, die dabei gestanden hatte, über den Synagogenvorsteher Sosthenes her und verprügelte ihn. Aber Gallio kümmerte sich nicht im Geringsten darum. Paulus blieb danach noch einige Zeit in Korinth. Schließlich nahm er Abschied von den Geschwistern und trat zusammen mit Priscilla und Aquila die Seereise nach Syrien an. Bevor sie in Kenchreae an Bord gingen, ließ er sich das Haar wieder schneiden, das er wegen eines Gelübdes hatte wachsen lassen. Die Reise führte über Ephesus, wo Paulus Priscilla und Aquila zurückließ. Er selbst suchte vor der Weiterfahrt die Synagoge der Stadt auf und sprach dort zu den Juden. Sie baten ihn, länger zu bleiben, aber er ging nicht darauf ein, sondern verabschiedete sich von ihnen. Wenn es Gottes Wille ist, sagte er, werde ich zu euch zurückkommen. Dann brach er wieder auf. Das Schiff brachte ihn nach Caesarea, wo er an Land ging. Er machte sich auf den Weg hinauf nach Jerusalem und stattete der Gemeinde dort einen kurzen Besuch ab. Schließlich kehrte er nach Antiochia zurück. Nachdem Paulus einige Zeit dort verbracht hatte, machte er sich erneut auf die Reise. Er zog zunächst durch das Gebiet von Galatien und anschließend durch Phrygien und überall stärkte er die Jünger in ihrem Glauben. Amen. Also hier ist eine Menge los. Ja, Paulus als Missionar ist unterwegs und erlebt Gottes Auftrag. Und das ist der Punkt für uns. Ja, ich will nicht in alle Details hier dieser Reise und alle Verästelungen gehen. Das wäre ein interessantes Seminar. Aber ich will darüber reden, was heißt das, dass wir Gottes Auftrag leben? Und was können wir von Paulus und von dem, was er in Korinth erlebt, für uns lernen? Also wir haben einen Auftrag, damit geht es los. Wir haben letzter Zeit häufig davon gesprochen, wir haben auch am Freitag darüber gesprochen. Und das ist, könnte sagen, ein zweigeteilter Auftrag. Und der erste Teil ist der, dass wir zu Jesus kommen. Das ist die erste Berufung, die Gott auf dein Leben legt und die er auf das Leben von jedem Menschen gelegt hat. Nicht nur auf uns oder mich. Danke, dass du für mich persönlich gestorben bist. Ja, stimmt. Amen. Sondern für jeden Menschen, auch für jeden, der ihn noch nicht kennt. Er hat gesagt, ich will, dass du bei mir bist. Wir haben das neulich gehört bei der Berufung der 12 Apostel oder Jünger. Er erwählte die und er wollte, dass sie bei ihm sein sollten. Das ist deine erste Berufung, dass du bei Jesus bist. Dass du in der Gemeinschaft mit ihm bist. Dass du wächst in dieser Gemeinschaft mit ihm. Dass du sein Nachfolger bist. Da haben wir viel drüber gesprochen, was das bedeutet. Und dann geht es weiter, dann ist der zweite Teil auch da, dass wir andere zu Nachfolgern machen, dass wir andere zu Jüngern machen. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Oder folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen, sagt er zu den Leuten, die da gerade ihre Netze reinigen. Und das ist dieser doppelte Auftrag, dass wir selber zu Jesus kommen und dass wir andere mitbringen und mit in diese Gemeinschaft nehmen. Und man kann diesen Auftrag hören und den meisten von euch ist er ja geläufig. Für manchen ist vielleicht dieser erste Ruf erstmal dran. Du sagst, ja, ich habe noch nie richtig gesagt, ja, Jesus, ich will wirklich zu dir gehören. Oder ich habe mal richtig mitgemacht und bin dann irgendwie ein bisschen lasch geworden und ich will neu Ja dazu sagen. Und dann lade ich dich dazu ein, diesen ersten Schritt zu gehen. Aber vielleicht sagst du, ja, ich habe das verstanden, dass ich irgendwie da von Jesus erzählen soll, Menschen zu Jüngern machen soll. Aber wie mache ich denn das? Wie lebe ich denn das? Wann komme ich denn dazu? Ich habe so viel. Ich habe so viel um die Ohren, ganz praktisch. Ja, wir haben jetzt in letzter Zeit ja uns viel mit dem Thema beschäftigt und ein Pastorenkollege von mir, Vollzeitler, sagt, ja, ich merke, ich habe so viel Arbeit in der Gemeinde, ich komme gar nicht, ich habe gar keine Zeit, Menschen zu Jüngern zu machen. Da dachte ich, was ist ja, wie krass ist das? Also, was haben wir da für ein System gebaut? Und er ist dabei, neu zu sortieren. Aber wie viel mehr sagst du das? Ja, ich stehe im Beruf oder ich habe kleine Kinder oder ich stehe vor dem Physikum oder so. Wie finde ich denn da noch Zeit? Und das ist, da muss man drauf gucken, natürlich. Wie lebe ich das? Wie geht das? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir hingucken, was ist denn der Auftrag? Also, wenn es darum geht, einen Dienst in der Gemeinde zu übernehmen, dann verstehe ich das Zeitargument. Ich dann den Tipp gebe, es gibt verschiedene Dienste, die finden hier sonntags während des Gottesdienstes statt. Wir achten darauf, dass du nicht mehr als einmal im Monat da bist. Dann kannst du dreimal im Gottesdienst einfach dabei sein, einmal im Technik- oder Beamerdienst oder bei den Kindern oder Abendmahlsdienst oder so mitmachen. Aber natürlich, da muss man gucken, je nach Lebenssituation. Da ist man vielleicht als Frührentner eher verfügbar als junge Mutter mit drei kleinen Kindern oder so. Aber es geht eigentlich um was anderes. Es geht darum, dass ich Jesus folge und es geht darum, dass ich Jesus bezeuge. Und das ist nicht was ich irgendwann extra mache. Das ist das Missverständnis, was wir manchmal im Kopf haben. Also ich lebe mein Leben, arbeite 40 Stunden und dann in meiner Freizeit folge ich noch Jesus oder erzähle irgendwie Menschen von Jesus. So, da kannst du sagen, okay, das schaffe ich nicht mehr, da muss ich noch Haushalt machen und so. Aber die Berufung ist ja, dass du jeden Tag und jede Stunde und jede Minute Jesus folgst. Ob du bei der Arbeit bist, ob du deine Kartoffeln schälst, ob du deinen Kindern irgendwie hinterherräumst, egal ob die 3 sind oder 23. Ne? 13 ist auch ganz heiß, habe ich gelernt. Dass du in dieser Situation Jesus folgst. Und das wird je nach Lebenssituation ganz unterschiedlich aussehen, wie du Jesus folgst. Vielleicht wirst du nicht so viele Gebetsnächte machen, wenn du da eben sagst, ich brauche meinen Schlaf wirklich, sonst falle ich bei der Arbeit irgendwie vom Stuhl, als in einer anderen Lebenssituation. Aber da bist du gerufen, mit Jesus den nächsten Schritt zu gehen. Und da bist du gerufen, auch Licht und Salz zu sein für Jesus. Nicht eben irgendwann extra, sondern eben da auf der Station im Krankenhaus, wo du bist. Als Krankenschwester oder als Arzt oder als Patient. Wie kann ich jetzt hier das Licht von Jesus leuchten lassen? Oder in der Nachbarschaft oder im Elternbeirat oder wo auch immer. Es heilt jetzt irgendwie ganz krass. Also wir haben diesen Auftrag, in jeder Lebenssituation Jesus zu bezeugen. Und wir sehen das bei Paulus. Paulus ist Missionar, kann man sagen, okay, das ist ja sein Job. Aber wir sehen, Paulus ist sehr pragmatisch und geht sehr je nach Situation vor. Und es gibt Situationen, da ist er Vollzeit im Dienst, also wie man das so nennt. Das heißt, er hat keinen anderen Job, als zu predigen oder mit Menschen über Jesus zu reden. Und es gibt dann Situationen, wo er ganz bewusst in seinem Beruf arbeitet. Er ist Handwerker mit einer theologischen Ausbildung oder umgekehrt. Und wir sehen das hier, in manchen Briefen schreibt er davon, dass er bewusst in manchen Situationen nicht Spenden annehmen wollte für seinen Dienst, weil es da viele so Wanderprediger gab, die die Leute ausgenommen haben. Und da wollte er deutlich machen, okay, ich bin nicht einer von denen. Und hier in Korinth in der ersten Zeit ist er in seinem säkularen Job unterwegs, zusammen mit diesem Ehepaar, über das wir gleich noch reden werden. Irgendwann kommen dann Silas und Timotheus und bringen wahrscheinlich Support mit finanziell und sagen, okay, jetzt kann ich mich, oder die gehen dann ein bisschen jobben oder so, aber jetzt kann ich mich konzentrieren aufs Predigen. Also es ist bei ihm nicht eine ideologische Frage. Aber auch da, wo er berufstätig ist, sagt er nicht, okay, ich muss jetzt erstmal Geld verdienen, jetzt kann ich nicht Jesus dienen. Sondern in der Situation lebt er Jüngerschaft mit diesem Ehepaar. Das wird hier nicht so genau beschrieben, was die da gemacht haben, außer Zelte. Aber wir merken es dann in der Folge. Was ist aus diesen Leuten geworden? Er lernt dieses Ehepaar kennen, als er nach Korinth kommt. Und es heißt, sie sind Juden oder der Ehemann auf jeden Fall. Man vermutet, dass sie schon an Jesus geglaubt haben. Das wissen wir aber auch nicht sicher an der Stelle. Es wird auch nicht gesagt, dass sie sich bekehren. Von daher ist es vielleicht wahrscheinlich, dass sie das eben schon vorher empfangen hatten, aber sie waren einfach da vertrieben worden, als Flüchtlinge nach Korinth gekommen und jetzt lernen sie Paulus kennen und irgendwie kommt er da in ihr Team und in ihre Firma. Er ist noch nicht mal der Chef, er ist Angestellter bei ihnen oder Partner oder so. Und dann sehen wir, wie die weitergehen hinterher. Also er arbeitet eine Weile bei denen, dann muss er das nicht mehr und macht andere Dinge. Können sagen, okay, ich brauche den Job nicht mehr, tschüss. Aber dann geht die Geschichte mit den beiden weiter. Und das finde ich hochspannend. Also wir haben das ganz am Ende von dem Abschnitt. Kommt er nach Ephesus und dann nimmt er die hin mit. Warum? Warum sind die mitgekommen? War das eine geistliche Vision schon an der Stelle? Wir wissen es nicht genau. Und er lässt sie dann da. Die bitten ihn in Ephesus, er predigt da einmal oder so und die bitten ihn da zu bleiben. Und er sagt, nee, ich komme vielleicht ein andermal wieder. Aber die beiden bleiben da. Und dann ist ganz spannend, dass er kommt dann auf der dritten Reise, die hier anfängt, im letzten Vers, den ich noch gelesen habe, seine sogenannte dritte Missionsreise, da kommt er dann nach Ephesus und bleibt länger da. Und da schreibt er dann wieder nach Korinth einen Brief, den ersten Korintherbrief, also die Gemeinde, die er hier gegründet hat, und sagt dann übrigens viele Grüße von Priscilla und Aquila aus Ephesus, wo die immer noch sind, und von der Gemeinde in ihrem Haus. Das heißt, er hat in ihrer Firma mitgearbeitet, dann hat er sie mitgenommen nach Ephesus. Als er wieder dahin kommt, haben die eine Hausgemeinde. Dann geht es weiter. Er schreibt 2 Jahre später oder so den Brief an die Römer. Da ist er noch in Griechenland irgendwo unterwegs. Und schreibt dann, und übrigens viele Grüße an Priscilla und Aquila, die jetzt wieder in Rom sind offensichtlich, und an ihre Hausgemeinde. Also merkt ihr, was mit diesen Leuten los sind? Die sind ziemlich reiselustig offensichtlich, beruflich mobil, und überall, wo sie hinkommen, gründen sie Gemeinden. Und Ich denke, die Frucht dafür, wir erfahren das nicht so im Detail, aber liegt in dieser Zeit, in der Paulus bei ihnen in der Firma gearbeitet hat und ihnen eine Vision gegeben hat, die viel größer war, als Zelte zu machen und mit Leder zu arbeiten. Und sie haben sich rufen lassen. Und wir sehen dann immer wieder, wie die auftauchen, überall im Neuen Testament. Schon, jetzt sind die schon wieder in einer anderen Stadt. Und sind also haben sich anstecken lassen von Paulus. Versteht ihr? Du bist nicht Paulus und ich auch nicht. Aber wir sind gerufen, Jesus zu folgen und andere in die Nachfolge mit reinzunehmen. Und das kannst du machen, wenn du in einer WG lebst. Dass du mit jemandem deinen Glauben lebst. Und vielleicht ist dein Mitbewohner, sagst du, der ist ja gar kein Christ. Macht nichts, also macht schon was. Aber du kannst trotzdem mit ihm das teilen, was du glaubst. Wir reden heute manchmal von Zeltmachern, also nicht nur in Outdoor-Geschäften oder so, sondern in der Mission. Und wenn wir, also wenn es darum geht, dass jemand in die Mission geht, wie wir das so nennen, und dann in seinem erlernten Beruf arbeitet, also nicht als Bibelschullehrer oder Pastor oder so, sondern als Ingenieur oder Arzt, dann sagen wir oft, das ist ein Zeltmacher-Missionar. Der hat seinen Job, er geht ins Krankenhaus und ist aber da mit dem Bewusstsein, ich bin hier, um Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist, manchmal kann das finanziell helfen natürlich, wenn es da sogar ein Gehalt gibt dann dafür. Es hilft mit dem Visum in vielen Ländern, wo du, als wenn du sagst, guten Tag, ich bin Prediger, wirst du in einem arabischen Land in der Regel nicht einreisen können. Aber wenn du sagst, ich bin Erdölingenieur, kriegst du sogar einen Job, der gut bezahlt wird und kannst da, wo du bist, vorsichtig auf Jesus hinweisen. Und das ist dann nicht nur ein Trick, damit du irgendwie ins Land kommst, sondern dass du eben da Licht und Salz bist, wo du bist in der Firma. Mit den Kollegen, mit den Angestellten. Und wir wissen, ich kenne Leute, die eine Firma haben in einem muslimischen Land und sagen, ja, ich mache schon Jüngerschaft mit meinen Angestellten. Die haben Jesus noch nicht angenommen, aber ich fange ihnen schon an, ihnen die Prinzipien des Königreiches Gottes beizubringen und sie darin zu unterrichten. Versteht ihr? Er ist in seinem Job, aber das kannst du nicht erst, wenn du in ein arabisches Land gehst oder sonst wohin, sondern das kannst du auch in dem Job, wo du jetzt bist. Oder in einem Institut an der Uni oder in deiner Familie leben. Der Punkt ist, da wo du hingehst, da geht Jesus auch hin. Warum? Wo ist Jesus? Er lebt in dir. Der Job ist nicht zuerst, dass du Menschen irgendwo hinbringst, wo dann Jesus ist. Also in einem Gottesdienst oder irgendeiner Veranstaltung. Sondern Jesus lebt in dir. Und wenn du in deine WG gehst oder in deine Familie, wo vielleicht du der Einzige bist, der an Jesus glaubt, oder in dein Wohnheim oder wo immer, da geht Jesus rein. Jesus has entered the building. Ja? Der ist sogar schon vorher da gewesen, hat schon viele Menschen vorbereitet, aber er ist mit dir. Und er strahlt durch dich und er strahlt seine Liebe durch dich. Und dann kannst du gucken, was tut er? Wir haben das mal gelernt. Jesus ist überall um dich herum schon am Werk. Du musst nicht anfangen, was für ihn irgendwie loszumachen, sondern gucken, wo wirkst du schon? Wo bist du schon am Herzen dran? Wo hast du schon jemanden vorbereitet? So wie diesen Aquila und seine Frau. Und wo kannst du in das Leben von jemandem investieren? Und das heißt nicht jeder. Ja? Du hast 100 Leute im Wohnheim. Du hast wahrscheinlich nicht eine Berufung für jeden Einzelnen von denen. Vielleicht doch. Aber ja, wen legt Gott dir besonders aufs Herz? Und da kannst du anfangen zu beten. Das kannst du auf jeden Fall machen. Das ist ja das Coole, wenn du jemanden fragst, darf ich für dich beten? Die meisten Leute, ist man überrascht, sagen ja. Manchmal sagen auch welche nein. Aber die könntest du ja nicht verbieten. Also vielleicht betest du dann nicht, wenn die dabei sind, aber du kannst ja dann im Kämmerlein für die beten. Ja, und dann wird Jesus Herzen verändern. Und dann sind wir jetzt dabei, und das sind Schritte, die wir gehen wollen als Gemeinde, dass wir gucken, wie können wir uns dabei stärken? Wie können wir Gruppen bilden, die nicht nur christenintern sind, sondern wo man jemanden mit reinnehmen kann. Ich bin nicht der einzige Ansprechpartner für meinen Mitbewohner, sondern ich bringe den mit meinen christlichen Freunden zusammen. Da wollen wir in nächster Zeit mehr drüber reden. Aber der Punkt, also da, wo du bist, da ist Jesus. Kannst du das annehmen? Kannst du das als Auftrag und als Verheißung annehmen? Lade ich dich zu ein. Das Zweite ist, was wir hier sehen, ist, wie Paulus da rangeht. Er hat offensichtlich keine Angst vor Ablehnung. Wenn ihr dabei wart hier in der Apostelgeschichte, er hat ja schon viel erlebt, Steinigung und alles Mögliche. Da kann ihn so ein Gerichtsverfahren jetzt nicht mehr so wahnsinnig schocken. Wenn man das erste Mal richtig Widerstand kriegt, dann ist das ein bisschen härter. Aber vielleicht ist das so die Frage, ja, was ist denn, wenn die nicht auf mich hören? Wenn die gar nichts von Jesus wissen wollen. Und ich finde das faszinierend, in diesen 23 Versen gibt es 5 unterschiedliche Reaktionen, mit denen Paulus konfrontiert ist. Und das ist nicht so, baut sich nicht so auf, so von Minus zu Plus oder so, sondern das ist mal so und mal so. Also er trifft dieses Ehepaar, zu denen entwickelt er eine enge Beziehung offensichtlich. Dann predigt er in der Synagoge, da wird er angefeindet und verspottet. Dann predigt er weiter. Interessanterweise, als er nicht mehr in der Synagoge predigt, kommt der Synagogenvorsteher und bekehrt sich. Habt ihr das mitgekriegt? Ja, vielleicht war dem das zu heiß in seinem eigenen Haus, wo er der Chef ist. Und das war dann irgendwie sicherer auf neutralem Territorium, keine Ahnung. Aber da ist plötzlich ein Aufbruch. Und viele kommen zum Glauben, heißt es. Und dann geht es weiter und plötzlich soll ihm der Prozess gemacht werden wiederum. Und dann kommt er nach Ephesus, predigt in der Synagoge und die sagen, kannst du nicht länger bleiben und mehr erzählen? Das ist wieder eine große Offenheit. Also das geht mal so und mal so. Kann ich sagen, okay, Paulus hat das nicht so drauf gehabt oder der hat es dann gelernt, sondern heute hat er Erweckung gehabt und morgen wurde er wieder verfolgt. Und er macht weiter, das ist der spannende Punkt dabei. Und ich glaube, er kann das machen, weil ihm klar ist, was sein Auftrag ist. Sein Auftrag ist nicht, dass jeder positiv antwortet. Sondern sein Auftrag besteht darin, dass er das jedem diese Möglichkeit gibt, das zu hören, was Jesus ihm anbietet. Zeuge, also, ja, wir sind berufen, Zeugen zu sein, hat Jesus gesagt, nicht den Prozess zu gewinnen. Versteht ihr den Unterschied? Das passiert im Herzen des anderen und er kann sagen ja oder nein oder vielleicht oder später oder lass mich in Ruhe. Das hat der andere in der Hand, das hast du nicht in der Hand. Und wir wollen niemanden manipulieren. Aber wir sind berufen, Zeugen zu sein für das, was wir empfangen haben von Jesus. Und Jesus selber hat das erzählt. Okay, wenn der Ackermann sät, ja, manches ist auf gutem Land und manches ist auf dem Weg und so. Und das ist offensichtlich, das ist traurig, aber es ist normal, dass nicht jeder begeistert sein wird. Und wir sehen das bei Paulus, er überprüft dann mal seine Methoden oder den Standort, sagt, okay, in der Synagoge habe ich hier keinen Zugang mehr, dann gehe ich jetzt woanders hin und mache da weiter. Das ist gut, mal zu gucken, ist das, was wir machen, denn sinnvoll? Aber er bleibt dran. Und später schreibt er dann zum Beispiel dem Timotheus, der hier mit im Team ist in Korinth, 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Also ob die Leute es hören wollen oder nicht. Das heißt nicht, ja, baller die zu und nerv die ganze Zeit so, sondern lass dich nicht einschüchtern, wenn mal jemand keinen Bock hat. Bleib dran an deinem Auftrag. Oder Petrus schreibt im 1. Petrusbrief 3,15, seid jederzeit bereit, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in euch ist. Bleib dran. Und wichtig dabei ist, ja, was ich am Anfang gesagt habe, du bist zuerst berufen, bei Jesus zu sein. Und das heißt, deine Identität hängt nicht daran, ob du Erfolg hast. Ob das jetzt, ne, ob alle das lieben, was du machst, gilt übrigens nicht nur, wenn du von Jesus erzählst, gilt in jedem anderen Bereich auch. Deine Identität liegt darin, dass Jesus dich schon längst geliebt hat und immer noch liebt und der Vater. Und dann kann man es auch aushalten, mal ausgelacht zu werden. Das macht keinen Spaß, das wünscht sich kein Mensch. Ja, aber wir brechen dann nicht zusammen. Und schließlich sehen wir es, dass derjenige, der eigentlich der Aktive ist in dem Ganzen, ist Gott selbst. Es ist sein Werk. Ich habe noch nichts darüber gesprochen, was Jesus selbst zu Paulus sagt in dieser Geschichte. Er gibt ihm seinen Zuspruch. Manchmal empfangen wir sowas vielleicht in einem direkten Reden Gottes. Manchmal empfängst du es durch Gottes Wort oder durch einen anderen Christen. Aber wichtig ist, dass du hörst. Vers 9 und 10. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkündige das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Also Jesus sagt ihm, ich bin da. Ich bin es. Ich bin mit dir. Ich habe das schon oft gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Wenn Jesus uns sendet, dann heißt das nie, er sagt, okay, geh mal und ich bleib hier. Und nächsten Sonntag treffen wir uns wieder hier oder so. Sondern er sagt ja, ich bin bei euch alle Tage, gerade in diesem Auftrag. Ja, er ist selber da, er ist selber der, der die Herzen bewegt. Und diese Welt, in der wir stehen, die ist Gottes Welt, in der er der Herr ist. Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, das sind die Menschen, die er gemacht hat und die er liebt, viel mehr als wir. Wenn wir anfangen, Menschen zu lieben mit seiner Liebe, dann ist das, weil er uns dazu bewegt hat, weil er sie zuerst geliebt hat. Wenn wir aktiv werden, dann weil er uns in Gang setzt, verstehst du? Dann hat er das Interesse, wenn du ringst im Gebet für einen Freund, dass er Jesus kennenlernt, dann musst du nicht Jesus überreden. Bitte nimm den doch. Bisher ist der dir ja egal, aber ich sage dir jetzt, kümmere dich mal um den. Es ist genau umgekehrt, dass Jesus dich bewegt und dein Herz warm macht für diesen Menschen. Ja, er will Menschen retten, Gott liebt Menschen. Er baut seine Gemeinde. Ich werde nicht, du sollst meine Gemeinde bauen, sagte er zu Petrus, sondern ich werde meine Gemeinde bauen. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das ist noch nicht empirisch, also haben sich schon ein paar Leute bekehrt, aber das ist Gottes Vision. Sagt, hier gibt es Leute, die will ich retten und die werden kommen. Und die siehst du noch nicht, aber ich sehe sie. Wir haben letzte Woche erzählt von der Konferenz, auf der wir waren, wo es um ja, so einen Lebensstil, der von Jesus weitersagt, ging. Und gab es eine sehr bewegende Zeit, ich glaube, es hat jemand letzte Woche auch schon erzählt. Wir haben über missionarische Gruppen gesprochen, die wir aufbauen können. Und dann wurden wir eingeladen, es waren 270 Leute auf dieser Tagung, gesagt, schreib doch Namen auf von Menschen in deinem Umfeld, ganz konkret in Personen, die du einladen möchtest. Und dann haben wir die auf Pinnwände gehängt und sind dann rumgegangen, haben für diese Menschen gebetet. Und jeder hat dann seine eigenen Namen wieder mitgenommen, aber auch die Karte von jemand anders. Ich bete jetzt für irgendwelche Leute in Loma, ich weiß gar nicht, wo das ist, aber bete, dass sie Jesus kennenlernen. Und wir hatten dann, allein aus dieser Tagung von Leitern, waren das dann 975 Personen, glaube ich. Also irgendwer hat dann die alle gezählt, die Karten. Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt, in diesem Land. Das sind Menschen, wo er jetzt schon Christen bewegt hat, für diese Leute zu beten. Und wo jetzt regelmäßig für sie gebetet wird. Ich glaube, viele von denen werden sich rufen lassen von Jesus. Also Jesus hat ein großes Volk, auch in dieser Stadt und in den angrenzenden Ortschaften. Jesus sagt, er sieht die Menschen ohne ihn, die ohne ihn leben, ohne Gott leben. Und er sagt, die Ernte ist groß. Er sagt nicht, die Not ist groß oder der Boden ist hart oder keiner kommt mehr in die Kirche, sondern er sagt, die Ernte ist groß. Und er sagt, ja, ihr sagt ja, in 4 Monaten kommt die Ernte, aber guck doch, die Felder sind jetzt schon reif zur Ernte. Die Felder sind reif. Und ich will anfangen zu ernten und ich will euch gebrauchen, dabei zu sein. Und nicht aus euch heraus, nicht als irgendwas, was wir tun müssen, um Gott zu beeindrucken, sondern weil er Menschen liebt, weil er Menschen an sein Herz ziehen will, weil er dich zuerst an sein Herz zieht und mich, weil er uns seine Liebe immer neu schenkt und uns so reich beschenkt, dass wir mit vollen Händen weitergeben können. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du diese Welt zuerst geliebt hast.